Best of SHK Show wird unterstützt von der ISH 2023 in Frankfurt am Main, der Weltleitmesse für Wasser, Wärme und Luft. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Best of SHK Show, dem Podcast des Handwerkerradios. Ich bin Max Hermannsdörfer und in diesem Podcast hört ihr jede Woche spannende Interviews mit Experten aus der SHK-Branche, Handwerkerinnen und Handwerkern und vielen weiteren interessanten Gesprächspartnern aus der SHK Show im Handwerkerradio. In der heutigen Folge spreche ich mit Stefan Seitz. Er ist der Leiter der ISH in Frankfurt am Main und mit Dr. Hendrik Hunold. Er ist Fachanwalt für Baurecht und liefert in unserer Sendung regelmäßig Rechtstipps für SHK-Handwerker. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Ausgabe Best of SHK Show. Hallo Herr Seitz.
Hallo Herr Hermannsdörfer, es freut mich.
Herr Seitz, es sind noch fast genau 2 Monate bis zum Start der ISH in Frankfurt am Main. Wie groß ist denn die Vorfreude bei Ihnen?
Riesig. Also ich meine, Sie haben ja alle mitbekommen, die letzten 2 Jahre ist die Messewirtschaft am Boden gelegen. Wir konnten keine Messe veranstalten. Eine ISH mit 2 Jahren Rhythmus ist der letzte Rhythmus eben 2019 mit der physischen Messe gewesen. Deswegen ist die Vorfreude natürlich enorm groß, endlich wieder eine physische Messe hier in Frankfurt zu veranstalten.
Nehmen Sie uns mal ein bisschen mit, wie laufen die Vorbereitungen aktuell? Ich denke, die heiße Phase, die hat spätestens jetzt kurz nach Weihnachten begonnen.
Absolut. Also wir sind schon mitten in der heißen Phase. Es ist alles natürlich etwas anders. Man kann es nicht vergleichen mit einer Vorveranstaltung. Da hat man gewöhnte Rhythmen gehabt. Diese Rhythmen sind alle noch, sagen wir mal, aus dem Gleis geraten. Es ist die Tendenz zu spüren bei uns intern, aber natürlich auch bei den Kunden extern und auch bei den Besuchern, die zu erwarten sind, dass sich alles viel näher an den Termin ranrückt, was natürlich dann auch zu enormen auch Herausforderungen entsprechend dann auch führt. Deswegen sind wir immer noch mitten in den Planungen drin. Natürlich haben wir das Gros aller Aussteller an Bord. Aber es ist ja hoher Grad an Improvisation und Spannung bis zur letzten Minute, auf alle Fälle.
Das heißt, es ist vieles einfach kurzfristiger geworden. Viele Sachen können nicht weit vorausgeplant werden. Oder was sind so die großen Unterschiede im Vergleich zu einer Messe 2019?
Also im Prinzip auf jeden Fall auf Sicht der Aussteller, dass natürlich der Termin gesetzt ist, dass auch dort die Zyklen eingefahren waren. Aber das halt doch, das hat sich gezeigt, vermehrtlich eigentlich aus dem deutschsprachigen Raum, dass man zögerlicher agiert. Aufgrund noch ein bisschen der Nachlauf der Pandemie, wobei das aktuell eigentlich keine Rolle mehr spielt. Aber jetzt natürlich teilweise auch die wirtschaftliche Situation, die gesamtweltpolitische Situation. Da gibt es ja, sagen wir mal, am Weltmarkt gerade genügend Themen, die, sagen wir mal, ein bisschen die grauen Gewitterwolken aufziehen lassen. Und das führt natürlich dazu, dass teilweise dann auch noch die Anmeldungen etwas zögerlicher sind oder auch die Entscheidungen zögerlicher. Andererseits haben wir auch noch nie zu dem Zeitpunkt immer noch neue Anmeldungen bekommen, natürlich kleinerer Firmen, die jetzt noch teilnehmen wollen, die auch noch bedient werden müssen. Eigentlich wären die Planungsarbeiten, was die Aussteller angeht, schon längst abgeschlossen. Wir senden täglich immer noch Platzierungsvorschläge raus, schreiben noch Verträge mit den Kunden. Das ist das, was etwas außergewöhnlich immer noch ist, ja.
Mhm. Dann können wir vielleicht trotzdem zu diesem Zeitpunkt, auch wenn die Messe noch 2 Monate entfernt ist, mal über ein paar Zahlen sprechen. Wie viele Aussteller planen Sie denn oder wie ist denn die Tendenz? Wie viele Aussteller könnten es denn werden?
Also wir sehen aktuell am Horizont, dass es so knapp 2000 Aussteller werden. Das ist eigentlich im Vergleich auch zu 19. Wir können keinen richtigen Vergleich ziehen. Die Lage ist einfach eine andere. Aber das ist gut und das entspricht im Prinzip auch so 70-75% dessen, was wir zur Vorveranstaltung hatten. Das ist eigentlich auch so der Parameter, mit dem wir aktuell rechnen, auch was so die Erwartungshaltung auch Richtung Besucher geht. Im Vergleich zu allen Messen, die so im Herbst stattgefunden haben, die manchmal zwischen 50-60% der jeweiligen Vorveranstaltungen noch lagen, sind wir da, glaube ich, so mit 70-75% dessen, was wir zu erwarten haben, im Vergleich zu 19 enorm gut aufgestellt und auch intern bei uns im Hause sehr zufrieden mit den Werten.
Was in den vergangenen Jahren natürlich, jetzt auch gerade bedingt durch Corona, natürlich immer schwierig war, waren internationale Messen. Die ISH ist ja definitiv eine Messe, die internationale Reichweite hat. Gehen Sie doch auf diesen Punkt gern nochmal ein. Wie stellt sich diese Internationalität bei der ISH dar? Rein aus Ausstellersicht, aber vielleicht auch, ja, mögliche Besucher, wie international wird die ISH?
Interessanterweise werden wir internationaler werden als je zuvor, weil, wie ich schon gesagt habe, so etwas, dieses zögerliche, abwartende Verhalten, ich weiß nicht, ob das so auch ein bisschen so in der Mentalität eher so der Deutschen ist, auch so im Umgang mit der Pandemie haben wir das teilweise gemerkt, das ist im Ausland ja damals auch schon ganz anders gewesen. Auch wenn ich jetzt gesagt habe, Pandemie ist auch kein Thema mehr, aber die Nachfrage gerade aus dem Ausland ist enorm hoch. Da ist jetzt Italien schon immer eh und je die größte Ausstellernation gewesen, ist es dieses Mal auch wieder. Natürlich Deutschland weiterhin mit Abstand die größte, aber trotzdem Italien dann als zweites. Und was enorm stark gekommen ist, ist dann auch die Türkei. Die Nachfrage ist da aus dem Land sehr hoch. Und dann ansonsten eigentlich schwerpunktmäßig Kerneuropa, ob es dann Frankreich, Benelux ist, Spanien. Das eigentlich sind die Nachfragen sehr hoch. Wir waren mit den Erwartungen, was die chinesischen Beteiligungen anging, noch relativ zögerlich aufgrund auch der strikten Politik. Jetzt merkt man, dass sich die Politik gelockert hat und so nehmen auch dort die Anfragen zu. Also da sind wir eigentlich über den Erwartungen, die wir natürlich eher etwas konservativer angelegt haben. Somit auch, wenn ich jetzt die aktuellen Zahlen sehe, liegen wir auch dort bei 70% Internationalität auf Ausstellerseite. Und wir waren 19, was die Besucherschaft anging, bei 46% ausländische Besucher. Ich rechne sogar auch hier mit einem Zuwachs für 2023, weil das Gros der Besucher sich doch aus Kerneuropa kommt. Und da haben wir ja überhaupt keine Einschränkungen und alles ist eigentlich, würde ich mal sagen, auch wieder gut, auch wirtschaftliche Situation gut. Und selbst, also China zeigt sich als auch wichtige Besuchernation, dass sich ja da das eben alles jetzt wieder lockert, sodass wir auch da, denke ich, auch wieder einen relativ guten Zuspruch haben werden.
Es gab in den vergangenen Wochen, auch Ende vergangenen Jahres, einige Aussteller, die bewusst abgesagt haben oder zumindest nicht zugesagt haben. Trotzdem, ich höre bei Ihnen eine Grundzufriedenheit raus aus den Zahlen, die Sie jetzt haben. Können Sie trotzdem die Schritte einzelner Aussteller verstehen, nicht teilzunehmen oder wie bewerten Sie das?
Sicherlich waren wir Anfang des Jahres, im Prinzip konnten wir sagen, alle waren dabei, die in der Vergangenheit auch dabei waren. Das Jahr hat sich natürlich gedreht, vor allen Dingen nach Februar, was dann eben weltpolitisch alles passiert ist. Und vor allen Dingen, was man merkt, natürlich jetzt gerade im Herbst, die Prognosen für den Sanitärbereich. Wir sind natürlich eine breite Messe, international wie energyseitig, wie waterseitig. Und die Prognosen für die wirtschaftliche Entwicklung im Sanitärbereich ist eine ganz andere als die im Energiebereich. Und das ist das, was ich jetzt da eher auch mit den Absagen da waren es meistens diejenigen, die eben schon unter Vertrag waren, die dann vom Vertrag zurückgetreten sind, dass das natürlich bedauerlich ist, weil da natürlich schon auch ein paar Namen dabei waren, die wir gerne auch zukünftig bei der Messe wieder haben werden. Und die Begründungen sind schlussendlich schon ein breiter Blumenstrauß der Absagen, aber keiner war dabei, die ISH in Frage gestellt haben. Also alle haben es uns gegenüber zumindest sehr bedauert, diesen Schritt zu tun, weil es dann doch eher firmenintern politische Gründe waren. Entweder aus Vorsorge dessen, was gerade der Sanitärbereich 23 zu erwarten hat. Und dann möchte man halt eben eher sein Geld behalten, als dann doch zu intensiv auszugeben, bis auch ganz individuelle firmenpolitische Geschichten, die wir auch nicht zu beeinflussen haben. Das war eigentlich so ein bunter Mix. Ist natürlich sehr bedauerlich, ganz klar, ist aber halt schwerpunktmäßig im deutschsprachigen Waterbereich zu vollziehen. Energy-Bereich sind im Prinzip alle da. Da gibt es wenig große Absagen, die wir dort haben. Und der Bereich ist da dann eigentlich dann auch gut aufgestellt. Aber die bewegen sich natürlich auch in anderen wirtschaftlichen, anderen Situationen.
Jetzt haben wir die verschiedenen Bereiche gerade schon zumindest ganz kurz mal angeschnitten. Lassen Sie uns konkret über die verschiedenen Themenbereiche sprechen, die bei der ISH zu finden sein werden. Worauf legen Sie den Fokus? Energy wird auf jeden Fall ein Kernschwerpunkt sein. Führen Sie es gern selbst mal aus. Worauf setzt die ISH in diesem Jahr den Fokus?
Ich würde es anders formulieren. Ich würde es eben sagen, was ist das Kernthema? Und das Kernthema ist ganz klar diesmal eben die Lösung für eine nachhaltige Zukunft. Und da waren wir schon immer gut aufgestellt, aber diese Themen sind natürlich gesellschaftspolitisch momentan noch viel stärker in den Fokus gerückt. Momentan sieht es jeder natürlich mit der Energy-Brille, weil Energieknappheit, Autarkie, der noch schnellere Umbau weg von eben fossilen Energieträgern hin zur erneuerbaren Energie wird ja extremst, zumindest jetzt national, aber auch europäisch gepusht. Das merkt die Branche. Das ist natürlich dadurch der Fokus, die stärkere Elektrifizierung im Wärmemarkt. Allerdings muss man auch sagen, Nachhaltigkeit spielt sich auch im Wasserbereich ab. Bisher war Wasserknappheit, sauberes Trinkwasser nie so ein Thema in Europa oder zumindest im deutschsprachigen Raum. Jetzt mit den trockenen Sommern, die wir die letzten Jahre doch erfahren haben, dass auch einige deutsche Regionen plötzlich das Thema Wasserknappheit gespürt haben. Weltweit war es schon immer ein stärkeres Thema teilweise als sogar Energy. Das ist das, was wir dann auch spielen und diesmal auch verstärkt im Waterbereich. Einmal eben das saubere Trinkwasser, Trinkwasserhygiene und Güte, aber natürlich auch der ressourcenschonendere Umgang mit Wasser, sodass wir eigentlich ein Gesamtspektrum auf Nachhaltigkeit setzen und dort die Hersteller die Lösungen präsentieren. Und wenn man den Klimalüftungsbereich anschaut durch die Pandemie, ich glaube, noch nie so viele Leute haben mal über saubere Luft und was eigentlich Luft mit sich bringt und welche beeinflussen auf Gesundheit, auf Wohlbefinden hat. Das ist natürlich auch dann das Thema, was halt dann auch entsprechend gespielt wird.
Ja. Was werden denn Highlights sein? Vielleicht auch, wenn Sie die Messe 2019 sich nochmal ins Gedächtnis rufen. Was wird in diesem Jahr anders sein? Was wird neu sein? Was könnten Highlights sein?
Also ich glaube, das größte Highlight wird sein weiterhin, dass sich die Branche zum ersten Mal wieder physisch trifft. Das fand ich, das habe ich gespürt jetzt auf den Regionalmessen, die ja jetzt 2022 alle stattgefunden haben und auch gut waren. Dass einfach dieses Wiedersehen der internationalen SHK-Branche physisch an einem Ort wieder sich treffen, wieder in den Armen liegen. Ich glaube eben weg von Maske und Abstand und wie auch immer, dass man einfach sich wieder frei bewegen kann. Das finde ich, glaube ich, erstmal wieder dieses Highlight nach dieser langen Abstinenz. Thematisch dann ganz klar im Energiebereich ist die Wärmepumpentechnologie das Thema und die Umstellung auf diese, wie kann die noch schneller vonstatten gehen und der Umbau entsprechend erfolgreich sein. Was dann natürlich sich dann dran gliedert, ist natürlich auch das Thema dann Energiespeicherung und Management, weil das geht ja dann auch nur sinnvoll Hand in Hand, wenn man das als Gesamtsystem dann denkt. Das wird sicherlich im Energy-Bereich da der Hauptfokus entsprechend sein. Und im Water-Bereich wird sich natürlich auch um, wie ich schon eingangs gesagt habe, halt dann auch weiterhin um schöne Bäder, um Design gehen. Aber diesmal halt auch mit dem Fokus, wie kann ich halt auch nachhaltig über mehrere Generationen ein Bad über eine längere Zeit installieren, was dann auch in 10 Jahren, 20 Jahren noch allen Funktionalitäten entspricht und halt eben eine sinnvolle Installation. Und Handwerk ist natürlich das schlagende Thema. Ich glaube, die können sich momentan vor Aufträgen nicht retten, wissen nicht, wo links und rechts ist und müssen sich fokussieren und den dann halt trotzdem das Handwerk mitzunehmen, um zu sagen, wir haben Lösungen für dich in der Hand, wie du eigentlich im Idealfall mit weniger Leuten mehr Arbeit in kürzerer Zeit bewerkstelligen kannst. Das ist natürlich irgendwie unauflösbar, aber das ist das, was versuchen die Hersteller halt jetzt auch noch viel mehr mit Plug-and-Play-Lösungen und sinnvollen, schnelleren Installationssystemen zu zeigen. Und ich glaube, da wird sicherlich der Fokus drauf liegen.
Mhm. Sie haben gesagt, der Austausch, dieses persönliche Treffen, das wird wichtig sein, das wird ein Highlight für viele werden. Klar, jetzt präsentieren Hersteller ihre Lösungen, gibt es aber auch noch außer der Herstellerseite weitere Plattformen, wo sich Handwerker, Handwerkerinnen austauschen können? Gibt es Diskussionsforen, Vorträge, Workshops, Ähnliches? Was ist da geplant?
Das Handwerk ist ja schon eh und je eine wichtigste Zielgruppe, eine der wichtigsten Zielgruppe, die wir haben. Und da wollen wir natürlich auch viel machen. Da haben wir ja mit unserem Partner, mit Zentralverband, viel aufgesetzt, Wir bieten zum einen jetzt, laden wir das gesamte Handwerk natürlich ein, die Messe zu besuchen. Wir haben auch im Prinzip ein Besucherpaket geschnürt, dass Sie kostenlos die Messe besuchen können. Das nennt sich bei uns Mehrwert, wird auch ab nächster Woche freigeschalten werden. Das heißt, Sie als Handwerker können sich bei uns entsprechend kostenlos registrieren, bekommen noch einen Katalog dazu, bekommen andere Annehmlichkeiten. Wir laden Sie herzlichst ein, dabei zu sein. Und der Anlaufpunkt mit dem Treffpunkt Handwerk wird eben auch im Energy-Bereich sein, in der Halle 12 im Foyer, wo sich dort unter dem Hotspot Energy eben Themen fürs Handwerk aufbereitet sind auf einer Bühne, wo wir dort halt Themen fürs Handwerk im Kontext der ISH Energy spielen werden, gemeinsam mit dem ZVSHK. Aber natürlich auch im Waterbereich wird es die Bühne geben von Pop-up My Bathroom, da wo die Badtrends gezeigt werden, wo es auch eine Sonderschau zum Pflegebad gibt, wie ich eben diese barrierefreien Mehrgenerationenbäder entwickeln kann, wie ich das einbauen kann. Das sind die Themen, wo man sich entsprechend dann durchaus auch orientieren kann und hingehen kann. Aber auf alle Fälle, sind Sie im Fokus und wir hoffen, dass Sie auch zahlreich zur Messe kommen werden.
Herr Seitz, abschließend, Sie haben jetzt gerade schon dargestellt, auf was sich die Handwerkerinnen und Handwerker, unsere Hörerschaft, freuen kann. Auf was freuen Sie sich persönlich denn am meisten?
In der Tat, was ich auch, glaube ich, für die Besucher ist diese persönliche Begegnung. Ich bin Messemacher. Ich liebe volle Messenhallen, durch die Messen zu schlendern. Wir haben jetzt eben seit Herbst wieder größere Veranstaltungen auf dem Messegelände, mit dem ich thematisch nichts zu tun habe. Aber es ist einfach toll, durch die Hallen zu gehen und wieder dieses Messefeeling zu spüren, was dann jeder spürt, wenn er physisch vor Ort ist. Und das ist das, worauf ich mich dann auf der ISH auch freue. Natürlich viele bekannte Gesichter endlich wieder mal zu sehen, nicht nur durch den Computer, durch eine Videokonferenz, sondern physisch zu treffen und einfach dann entsprechend dieses, ja, diese Atmosphäre aufzusaugen. Und ich meine, ISH war schon immer eine tolle Produktshow, eine Innovationsshow, aber es war auch schon immer eine große Partymesse. Und dann nach der Messe finden viele Standpartys statt, zu denen wir auch geladen sind. Und dann geht es halt auch einfach darum, tagsüber Business, aber abends dann auch den Spaß zu haben und dann auch eben ein bisschen in lockerer Atmosphäre weiterhin mit der Kundschaft auf den Standpartys in Kontakt zu kommen. Da freue ich mich auch drauf.
Ja, mit diesem Ausblick, mit dieser schönen Vorstellung von Standpartys in 2 Monaten, bedanke ich mich ganz recht herzlich bei Ihnen, Herr Seitz, für dieses Interview. Ich freue mich dann selbst im März vor Ort in Frankfurt sein zu können. Denke, dass wir dann auch wieder Gelegenheit haben werden, über die ISH, bei der ISH zu sprechen. Für jetzt wünsche ich Ihnen weiterhin alles Gute, viel Erfolg bei den Vorbereitungen und weiterhin schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Interview.
Vielen Dank und auf ein Wiedersehen im März.
Hallo, Herr Hunold.
Hallo, Herr Hermannsdörfer.
Herr Hunold, lassen Sie uns heute über den Wartungsvertrag sprechen. Wir hatten das im vergangenen Jahr schon mal thematisiert. Wir steigen in dieses Thema doch nochmal ein. Ganz zu Beginn beschreiben Sie nochmal kurz, was ist der Wartungsvertrag überhaupt? Warum gibt es den? Erzählen Sie mal ein bisschen was drüber.
Aber der Hintergrund immer, warum dann SHKler auf uns zukommt, ist der, dass es in der VBB gibt es eine Spezialregelung, dass die Verjährungsfrist für, sag das mal allgemein gefasst, wartungsbedürftige Bauteile von 4 auf 2 Jahre verkürzt werden kann, wenn der SHKler dem Kunde zuvor den Abschluss eines Wartungsvertrages angeboten hat und der Kunde den Abschluss dann abgelehnt hat. Daher kommt immer so diese Diskussion um den Wartungsvertrag. Man muss dabei aber wissen, diese Verjährungsverkürzung, das hat man, glaube ich, damals auch schon in der Sendung, greift nur für solche Bauteile, die sie so Plug and Play rein und wieder raussetzen können. Also das sind Teile, die, wenn man ein ganz einfaches Beispiel machen, eine Batterie. So, dafür kriegen sie diese Verjährungsverkürzung hin. Aber nach meiner Wahrnehmung entwickelt sich dieses Thema Wartungsvertrag aus dieser VBB-Regelung in die Diskussion hinein. Ja.
Die Diskussion, die ich vor Weihnachten mit einem SAK-Handwerker hatte, er hat mir erzählt, dass immer mehr seiner Kollegen und Kolleginnen offenbar Wartungsverträge versuchen zu kündigen, um mehr Zeit für andere Arbeiten zu haben. Offenbar ist es in der SAK-Branche aktuell, ob es jetzt schon ein Trend ist, soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber es kommt offenbar vor. Deshalb würde ich das Thema gerne heute mal klären. Kann man denn diesen Wartungsvertrag handwerkerseitig ganz einfach kündigen? Wie sind da die Rahmenbedingungen, Herr Hunold?
Die Schwierigkeit daran ist also, erstens, es ist ja immer die Lieblingsaussage des Anwalts. Pauschal kann ich dazu nichts sagen, ich muss es prüfen. Aber ich probiere es trotzdem mal. Die Krux an der Kiste ist einfach, dass das Gesetz keine Regelung für den Wartungsvertrag vorsieht. Also Sie finden im Gesetz Mietvertrag, Kaufvertrag, Bauvertrag, aber zum Wartungsvertrag gibt es keine Regelungen. Und deswegen hängen diese Kündigungsmöglichkeiten ganz stark davon ab, was der SAKler mit seinem Kunden konkret vereinbart hat. Also der SAKler hätte da gute Möglichkeiten, wenn er sich so ein Muster vom Wartungsvertrag macht, da gewisse Kündigungsmöglichkeiten vorzusehen. Und sonst sieht das Gesetz da relativ wenig vor. Und wenn man sich so an der Rechtsprechung so ein bisschen orientiert, die immer sagt, dass die so Tendenz entwickelt, Wartungsvertrag ist Werkvertrag, dann kann der Kunde eigentlich jederzeit kündigen. Und der SAKler eigentlich nur beim wichtigen Grund. Das ist aber möglicherweise für einen Wartungsvertrag jetzt nicht so zielführend.
Okay, wenn jetzt der Handwerker sagt, ich selbst werde die Wartung nicht machen, ich habe ja aber ein Partnerunternehmen, anderes SAK-Unternehmen zum Beispiel, die sich auf Wartungen spezialisieren, die übernehmen die Wartung für die Teile, die ich eingebaut habe. Ist so eine Konstellation möglich? Kann man das machen, auch ja, schon nachdem die Teile eingebaut wurden?
Klar kann man das machen, das geht alles. Man muss es halt nur sauber mit dem Kunde vereinbaren. Wenn der SAKler vorher in der Pflicht, ich sag mal so, durch seinen eigenen Wartungsvertrag war, kann er das überswitchen auf seinen neuen Partnerbetrieb. Dafür bedarf es aber einer ganz klaren Vereinbarung zwischen Kunde, SAKler und dem neuen Betrieb, weil der SAKler ja auch aus dem alten Wartungsvertrag raus muss. Und dem muss der Kunde auch zustimmen. Also sie brauchen eigentlich Agreement, was von allen drei Seiten getragen wird. Sonst klappt es nicht. Ne?
Wie sieht es dann zum Beispiel mit Gewährleistung oder mit Verjährungsfristen aus? Das bezieht sich aber dann trotzdem natürlich immer noch auf denjenigen, der das Ganze eingebaut hat, oder? Auch wenn die Wartung jemand anderes übernimmt.
Vollkommen klar, wenn der SAKler das eingebaut hat, ist er 5 Jahre ab Abnahme in der Gewährleistung. Bei VBB sind es dann 4. Und die Schwierigkeit ist immer, das haben wir auch ganz in ganz vielen Rechtsstreitigkeiten oder auch außergerichtlichen Auseinandersetzungen schon, dass immer gesagt wird, ja, das war jetzt kein Mangel von mir, vom SAKler, sondern es wurde halt während der Wartung, ich möchte da jetzt auch keinem zu nahe treten, verfuscht und es hat dein Kollege gemacht und der hat an den Rädchen da rumgestellt. Ist doch klar, dass das nicht geht. Da werden da ziemliche epische Diskussionen geführt und so richtig rausfinden, wer es dann war, ne? Also kann möglicherweise der SAKler nicht mehr. Und das gestaltet sich dann auch total schwierig für einen Sachverständigen. Das sind so ganz wirklich haarkleine Abgrenzungsfragen, die lassen sich dann, also nach meiner Erfahrung, in der Praxis nur noch schwer auseinanderdividieren.
Ja, das sind da wirklich so Sachen, die man pauschal jetzt nicht beantworten kann, wo es dann wirklich auf den Einzelfall drauf ankommt, wer dann die Schuld trägt für ja, ein defektes Teil oder eine nicht funktionierende Heizung oder sonst irgendwas.
Ja, das klärt am Ende des Tages dann ein Gerichtsgutachter. Also ich hoffe ja, dass es so weit nicht kommt. Aber das sind so. Bin ich ehrlich, das sind so Diskussionen, da geht es am Ende des Tages nur um Rechthaberei, ist so meine Wahrnehmung. Das sollte man nicht zum Streit kommen lassen. Vor allem diese Abgrenzung, ist das jetzt, war das eher ein Wartungsproblem oder war das ein Baumangel? Also, das ist relativ schwierig, das sollte man probieren, außergerichtlich zu erledigen, weil am Ende des Tages macht es ein Gutachter und der Gutachter sagt auch nur hopp oder top und kostet nur Geld.
Ja, stimmt. Dann, Herr Hunold, fassen Sie es doch gerne nochmal zusammen. Wenn ich jetzt selbst als SAKler die Wartung nicht mehr übernehmen möchte, wenn ich aus dem Wartungsvertrag quasi raus möchte, was sind die wichtigsten Punkte, die ich beachten muss, in der Kommunikation mit Kunden, aber dann auch mit einem anderen Unternehmen? Was sind so die wichtigsten Punkte, die man sich merken sollte?
Also ich probiere Ihnen mal so eine Checkliste kurz aufzustellen. Wenn Sie es nicht verstehen, Herr Hermannsdorfer, unterbrechen Sie mich oder auch wenn ich auch für den Zuhörer vielleicht zu sehr im juristischen Elfenbeinturm fabuliere, dann
Wir
einfach
versuchen es.
reingrätschen. Also machen wir so, wenn Sie einen Wartungsvertrag aufstellen wollen als SAKler, würde ich in jedem Fall eine Regelung zur ordentlichen, zu so einer Art befristeten Kündigung vorsehen, dass man sagt, ich vereinbare eine Grundlaufzeit zum Beispiel von 1 oder 2 Jahren und sage, nach Ablauf dieser Grundlaufzeit verlängert sich der immer um ein weiteres Jahr. Und innerhalb dieses verlängerten Jahres kann man ja auch noch überlegen, ist die Kündigung beiderseits mit einer Frist von 1 Monat möglich? Also dann hängen Sie immer noch mal ein Jahr dran und vereinbaren zusätzlich eine Kündigungsmöglichkeit mit 1 Monat, dann sind beide Seiten relativ flexibel. Und wenn ich das nicht habe, so eine Regelung zur Kündigung, dann kann ich als SAKler eigentlich nur aus außerordentlichem Grund kündigen. Das ist immer so, da muss der Kunde schon echt, darf ich ja unter Handwerkern jetzt mal so sagen, im Baustellenslang, Da muss schon echt scheiße gelaufen sein. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich so jetzt etwas da abgleite. Das ist halt schwierig zu begründen. Und deswegen ist es besser, man macht da eine einvernehmliche Vertragsaufhebung. Man vereinbart sich also, der Wartungsvertrag vom Januar 2023 ist mit Wirkung zum beendet. Und das unterschreiben beide. Zack, ein Satz und dann ist die Sache erledigt. Und dann ist es dem Kunde unbenommen, mit dem neuen Dritten dann einen eigenen Wartungsvertrag abzuschließen. So sollte man vorgehen. Wenn man es so hätte, wäre es gut, glaube ich.
Das heißt, bevor man den Wartungsvertrag beidseitig unterzeichnet, schauen, was drin steht. So wie Sie es gesagt haben, mit so einer jährlichen Verlängerung mit beidseitiger Kündigungsfrist, da kommt man dann eigentlich ganz gut mit klar und kann dann eben auch relativ flexibel aus dem Vertrag raus.
Ja, das würde ich in jedem Fall empfehlen. Da gibt es auch, ich bin zwar kein Fan von Internetsuchmaschinen, wo Sie Vertragsmuster finden, aber wenn Sie da einigermaßen findig sind, dann finden Sie schon die ein oder andere Regelung, die auf das abzielt, was ich Ihnen gesagt habe. Damit kommen Sie erfahrungsgemäß schon sehr weit, ohne dass Sie da für teuer Geld einen Anwalt beauftragen müssten.
Alles klar, Herr Runald, vielen lieben Dank Ihnen für diesen Tipp, für diese Tipps. Ich bedanke mich fürs Gespräch und sage bis zum nächsten Mal.
Ja, immer wieder gerne. Schöne Zeit.
Danke,
Ciao.
ciao. Und das war's für heute mit Best of SHK Show. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls dem so ist, dann lasst gerne ein Abo da, schreibt eine Bewertung oder empfiehlt diesen Podcast weiter. Schaltet auch gerne mal live rein bei uns in die SHK Show. Die läuft immer donnerstags von 14 bis 16 Uhr und samstags von 12 bis 14 Uhr im Handwerkerradio. Klickt euch einfach mal rein unter www.handwerker-radio.de. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten, wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ciao! Best of SHK Show wurde heute unterstützt von der ISH 2023 in Frankfurt am Main, der Weltleitmesse für Wasser, Wärme und Luft.